Wir haben einen Roboter, der kann in das Labor reinfahren, mit KI sich manövrieren und kann dann anfangen zu helfen. Und ich muss nicht vielleicht zig hunderttausende Euro investieren, um das Ganze umzubauen, sondern ich habe ja auch viele Dinge wie Zentrifugen und andere Geräte, die ich ja schon nutzen möchte. Ja.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Herzlich willkommen zu unserer ersten Live-Aufnahme vor Publikum unseres eHealth Pioneers Podcasts. Für diesen besonderen Moment, nämlich das fünfjährige Bestehen des eHealth Pioneers Podcasts und die sage und schreibe 111. Folge, habe ich mir diesmal einen Co-Moderatoren eingeladen, und zwar Oliver Struckmeier. Er ist Geschäftsführer von der Kommunikationsberatung The Medical Network und hier an meiner Seite mit ein paar schlauen Fragen bewaffnet. Gemeinsam werfen wir heute einen konstruktiven Blick auf die Zukunft der Robotik und künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen natürlich. Und ja, es gibt viele Versprechungen, aber auch viele Fragen, die noch offen sind. Denn während KI und Roboter in vielen Bereichen bereits jetzt unverzichtbar sind, geht es natürlich im Gesundheitswesen um weit mehr als die technische Machbarkeit. Es geht um ethische Grenzen, Verantwortung und Vertrauen, das die Patienten und Anwender in die neue Technologie haben müssen und die wir natürlich auch wecken können, indem wir drüber sprechen. Dazu habe ich mir Alexander Pröll eingeladen. Er ist Geschäftsführer der Entrance Robotics, die zur United Robotics Group gehört, und ist Experte für die Kommunikation zwischen Robotern und Menschen. Übrigens, der Podcast ist entstanden live im King in Berlin, und zwar anlässlich unserer zweiten Veranstaltung des Afterworks eHealth Tech, den wir von der Medical Network regelmäßig veranstalten. Und kleiner Spoiler vorweg, im November wird es in Düsseldorf ein weiteres Event von der Medical Network geben, vielleicht auch wieder mit einem Live-Podcast. Also schreibt mir auch gern, wen ihr da hören möchtet und wie ihr auch dieses Format findet. Vielen Dank.
Ja, das ist der erste Live-Podcast, den wir hier aufnehmen. Und was mich besonders freut, ich habe ja eine neue Rubrik in meinem Podcast und die heißt ja Fakt oder Fantasie. Und da ihr jetzt alle hier so gespannt guckt, dürft ihr alle mit Handzeichen mitmachen. Ich lese jetzt eine kleine Intro vor und ihr könnt mir sagen, ob das Fakt oder Fantasie ist. In China, wir hatten es ja schon von Asien, soll bald das erste KI-Krankenhaus namens Agent Hospital in Betrieb gehen. Dort werden 14 Roboterärzte rund 3000 Patientinnen pro Tag behandeln. Hinzu kommen 4 humane Krankenschwestern, was ich auch echt weird finde, aber gut. Die sind human, die sollen wahrscheinlich die menschliche Beziehung machen. Wie wirkt diese Ankündigung auf dich und auf euch? Ist es Fakt oder Fantasie? Fakt? Fantasie. Es ist Fakt, und zwar sprechen wir hier von Herbst 2024. Ich werde auf jeden Fall die Quelle mal in den Shownotes verlinken, weil das fand ich echt interessant, besonders die Verteilung, also die Personalquote, Roboter versus Menschen. Da können wir ja gleich nochmal drüber diskutieren. Es gab ja auch schon einige sehr prominente Roboter im Medizinbereich. Also wir haben ja den Watson, IBM, Dr. Watson, wo ist Anita? Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Der ist ja schon in Rente, also der hat ja dann irgendwie auch nicht mehr so die Leistung gebracht, die man sich so gewünscht hat. Aber ein toller Wegbereiter. Jetzt gibt es ja auch Pepper bei euch. Wie geht's dem denn? Der ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen.
Pepper ist schon Senior.
Ist schon Senior.
2015, wir haben schon sehr, sehr viele Jahre mit Pepper als sozialer Roboter und Companion Robot hinter uns gebracht. Und es war, glaube ich, auch in Deutschland ein sehr, sehr interessantes Experiment. Mhm. Also wir haben ja viel in Pflegeeinrichtungen damit gemacht.
Ja.
Und es war immer ein harter Kampf. Du hast ja auch so ein bisschen so die Introduction gemacht mit dem Thema, wie ist es mit dem Budget, wie ist es mit dem die Rechtfertigung für so ein Projekt. Aber gerade im Bereich Wellbeing und im Bereich Kampf gegen Altersdepression, das ist ein riesiges Thema. Mhm,
mhm. Erzähl mal, was hat Pepper denn so den ganzen Tag zu tun gehabt? Oder was macht er immer noch? Also gibt's ja noch, ne? Ist ja, ja auch, hatte Einsatzbereiche. Was ist, also, sind denn so seine Duties?
Seine Duties, also unterschiedlich. Also das ist gerade im Bereich geriatrische Stationen oder Pflegeeinrichtungen ist er einfach der Motivator, der Aktivator. Also er ist ja, also jeder, der Pepper kennt, er hat ein gewisses Design, 1,20 Meter groß, er ist nicht furchteinflößend, sondern die Akzeptanz von Pepper ist riesig. Das heißt, selbst...
Er sieht auch ein bisschen, also wie so eine kleine Menschenfigur oder so ein Comic-Mensch.
Ja, so ein bisschen Kindchenschema und jeder kann sich so ein bisschen entscheiden, was er darin sieht. Und das ist natürlich für... Für so kleine Omis und Opis ist es einfach eine schöne Sache, weil das ist halt, wir leben in einer Zeit, wo wir ein riesiges Problem im Pflegenotstand haben. Das heißt also, wir, du hast es ja so ein bisschen gesagt, wir sind jetzt hier alle quasi in so einer Prime-Zeit, wo wir sehr aktiv sind, wo wir viele Dinge unternehmen, wo wir tolle, spannende Projekte haben. Aber es kommt auf uns alle eben zu, dass wir irgendwann in einer Situation sind, wo wir entweder durch Familie natürlich versorgt werden oder wo wir schauen müssen, was ist in unserer Umgebung, mit dem wir interagieren können. Und Pepper hat für diese jetzt in den letzten 8 Jahren schon, die Zeit rast, schon in 150 Einrichtungen in Deutschland und wir sind in ganz Europa auch aktiv, in Japan auch, immer wieder unterstützt im Bereich Aktivierung, Ergotherapie, psychologische Betreuung auch, also psychologische Fragebögen.
Okay.
Dann Zugriff auf Medien. Jeder von uns hat natürlich typischerweise ein Smartphone. Ja, die ältere Generation wird auch immer Smartphone fester. Aber für viele, die im Rollstuhl sitzen, die hatten mit Pepper die Option, die reden einfach mit Pepper in ihrer natürlichen Sprache. Und dann kann ich sagen, okay, wie, also mein Großvater hat zum Beispiel 96 geworden, war immer, also ich komme aus...
Hatte der auch Pepper?
ich hab ihm Pepper sogar mal vorgestellt.
Okay.
Und mein Großvater war immer ein riesiger Dortmund-Fan. So, und dem, ich weiß gar nicht, ob ich das hier da sagen darf, aber war auf jeden Fall so. Und dann konnte man fragen, ja, wann ist das nächste Spiel und wie sind die Spiele ausgegangen?
Okay.
Und allein diese Grundinformation führt einfach zu mehr Interaktion.
Okay. Und welche Einsatzgebiete gab es noch? Also das fand ich jetzt spannend mit den Fragebögen, also diese psychologischen Betreuungen, oder war das eher so ein Gespräch, was da geführt wird, oder... Kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen?
Genau, also wir haben sehr viele Projekte durchgeführt mit also verschiedenen Gruppen quasi. Also gerade Senioren habe ich schon erwähnt. Dann gab es ganz, ganz tolle Ergebnisse im Bereich mit der Autismusforschung, mit dem sozialen Roboter, der dann auf einfach unterschiedliche Art akzeptiert wird oder reagieren kann. Und natürlich verschiedenen Messverfahren. Also die Messverfahren, wie die Person reagiert, zum Beispiel auch mit Aggressionen, und wie dann darauf dann schnell der Roboter anders reagieren kann. Und Feedback war immer, und das ist halt studientechnisch auch sehr, sehr gut belegt in der Corona-Zeit, der Roboter wurde neutraler anerkannt und mehr akzeptiert.
Man vergisst dann vielleicht, dass ihn ja auch Menschen programmiert haben, ne?
Das ist absolut, so, das vergessen wir sowieso sehr schnell. Ja.
Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, wie humanoid sollte eigentlich ein Roboter sein, und auch nochmal im Detail, was möglich ist. Du bist ja jetzt junger Vater, hast du mir verraten?
Ja.
Wenn du dir mal so überlegst, in deinen täglichen Duties, das ist ja jetzt bestimmt wahnsinnig viel Arbeit. Was für einen Roboter würdest du dir da jetzt wünschen? Würdest du dir auch so einen humanoiden Roboter vielleicht auch in deinem Haushalt vorstellen können, der auch so ein bisschen dein Familienleben erleichtert? Oder hast du vielleicht schon einen Roboter?
Ja, die interne, also es ist auf jeden Fall so, dass ich glaube ganz klar, und da spreche ich wahrscheinlich vielen hier so ein bisschen auch mit oder ohne Kinder, so ein bisschen, also seht ihr, es gibt natürlich die Vision, dass man sagt, und das ist halt das, wo wir auch daran arbeiten, dass wir sagen, okay, wir fangen natürlich mit Robotik aus der Industrie im Bereich, also dann geht's weiter im B2B-Bereich, verschiedene Bereiche, und dann aber auch irgendwann nach Hause. Weil eines der Themen langfristig, und das wünsche ich mir auch für zu Hause, sowas wie nach meinem System, was ich mir wünsche, ist ja mal sehr wichtig aufzuräumen, die Dinge vielleicht in die Spülmaschine und, diese Dinge zu machen, Wäsche zu machen, also die Standard Daily Tasks, das, was man immer irgendwie machen muss, und solange man nicht sowieso eine Haushaltskraft hat, dann muss irgendjemand das erledigen. Und meine Kinder sind 1 und 3 und dementsprechend bin ich gerade in der Primetime, wo man dafür, wenn man noch nicht schläft, natürlich keine Zeit hat. Deswegen ja, ich würde mir das wünschen und sehe das aber natürlich auch am Ende des Lebens, und das ist mir eben ein sehr wichtiges Thema, in einer alternden Gesellschaft, wo sich die demografische Pyramide einfach verändert, dass man einfach sagt, ja, was ist, wenn dann niemand mehr da ist, der einem helfen kann? Weil wir haben nicht mehr die finanziellen Mittel, das System, so wie es jetzt aktuell ist, zu finanzieren. Und wenn wir aber an der Technologie arbeiten, was diesen Gap auf jeden Fall schließen kann, dann schaffen wir es, dass wir länger zu Hause bleiben können. Weil das typische Thema ist, ich falle die Treppe runter, ich muss mein, also haben wir jetzt eine Straße gehabt, ich muss mein Haus verkaufen, weil meine Kinder leben in 300 Kilometer Entfernung und dann gehe ich ins Pflegeheim.
Wir alle wissen und wir alle erleben es auch immer wieder. In Deutschland ist es so mit der Akzeptanz von neuen Technologien immer so eine Sache. Jetzt gab es aber interessanterweise gerade diese Woche eine repräsentative Umfrage, die sogar von der DPA aufgegriffen wurde, wo Deutsche danach befragt wurden, wie ihre Einstellung zu KI und Robotik im Kontext von Pflege- und Gesundheitsgeschichten irgendwie sei. Und man ist erstaunt im Vergleich zu anderen Ländern, und da wurden eben USA, Japan, Frankreich unter anderem auch befragt, schnitten die Deutschen am wohlwollendsten und mit der meisten Zustimmung ab. Es war jetzt nicht wahnsinnig weit auseinander, wir waren da aber in der Tat führend, also etwas, was eigentlich so dem täglichen Gefühl widerspricht. Interessanterweise wurde es von einigen Medien allerdings mit einer negativen Headline belegt, da hieß es nämlich, deutsche KI und im Gesundheitswesen gespalten gegenüber eingestellt, was nachher allerdings nicht mit dem Text mehr so ganz zusammenging. Was mich jetzt ehrlich gesagt in diesem Kontext interessiert, wir haben schon über Papa gesprochen, ihr als Unternehmen beschreibt ihn als neugierig, hilfsbereit und selbstständig, ganz genau. Was sind jetzt aus deiner Sicht, und Andrea hat es eben schon kurz angesprochen, was sind denn so die Erfolgsfaktoren? Wie humanoid muss ein Roboter sein? Oder wie humanoid darf er auch nur sein? Wann kippt die Akzeptanz? Was ist da so aus deiner und eurer Erfahrung so das richtige Maß?
Ja, es gibt ja, also das, was viele wahrscheinlich hier auch in dem im Bereich kennen werden, das Uncanny Valley. Und dazu sagen, okay, es gibt natürlich irgendwann so ein bisschen das, dass man sagt, ja, okay, jetzt ist so diminishing return, also jetzt ist zu viel, jetzt ist irgendwie arbiträr, jetzt kann ich dem nicht mehr mich so öffnen und ich bin da eher ablehnend gegenüber. Also bei Pepper ist, der ist als aktuell sehr prominentes Beispiel seit 2015 eben ein sehr, sehr gutes Design. Also das heißt nicht zu groß, 1,20 Meter Kindchenschema. Wir betrachten ihn nicht als Bedrohung, hat Augen.
Arme.
Er blinzelt mit seinen LED-Augen. Das ist also etwas, womit wir uns identifizieren können. Und es gibt, und das ist eben das Interessante an der Studie, die du zum Beispiel genannt hast, aus dem japanischen Kontext ist es ja oder aus dem asiatischen Kontext, Geist in der Maschine. Der Geist in der Maschine, der viel, viel mehr kulturell verankert ist und dann vielleicht mehr Technologie quasi akzeptierend ist. Das ist in Europa immer noch, auch wenn die Studie, das freut mich sehr, das Ganze besser darstellt. Aber die Akzeptanz, dass man zum Beispiel in der Einsamkeit eher einen Roboter auch umarmen würde, da gibt's auch herzzerreißende Videos mit Pepper, kann man sich auch bei YouTube angucken, wo man sagt, wow, würden wir im europäischen Kontext, mit Senioren machen wir das, aber so im mittleren Alter würden wir es tendenziell wahrscheinlich gar nicht darstellen, weil wir das kulturell nicht als Wert unbedingt so erreichen wollen. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Es wird dann, wer Sophia zum Beispiel kennt, wo man ja so den offenen Kopf sieht mit dem, ja, der Recheneinheit quasi, da ist es immer schwierig. Aber es wird so sein, und es ist in Teilen in Japan und in anderen Ländern schon so, dass dieses Erkennen, also entweder es muss ganz klar erkennbar sein und dann darf es nicht weitergehen, damit dieses Uncanny Valley nicht erreicht wird, oder wir machen den Riesensprung und wir erkennen den Unterschied nicht mehr. Das wird aber auch kommen.
Das heißt, du siehst aber schon irgendwie die kulturellen Unterschiede, die wir auch jetzt in Europa oder in Deutschland überwinden müssen. Und siehst du auch immer noch, wenn ich das richtig deute, Unterschiede in der Akzeptanz, was Altersgruppen anbetrifft?
Absolut, weil das natürlich ein bisschen das Wertesystem ist. Also ich glaube hier, dass gerade das, was man im japanischen Raum hat, mit der Arbeitskultur und auch damit vielleicht auch der Beziehungskultur, also das, was ich soziokulturell lebe und wie ich Beziehungen führe, wie Familien geführt werden, eher traditionell mit Respekt vor dem Alter und, das verändert sich sehr stark. Und auch China hat ein riesiges Problem mit der alternden Gesellschaft. Das heißt, Japan gibt es sehr viele interessante Beispiele. Ich sage interessant deswegen, weil es aus der europäischen Perspektive ist, dass man sagt, wie ist das, wenn ich 30, 40, 50 vielleicht bin. Und ich bin aber alleine. Ich habe niemanden, den ich, der mir Nähe gibt, der da ist. Und die arbeiten ganz klar an der Technologie, die das dann mir gibt. Also die ein Bedürfnis befriedigt am Ende, damit ich Lebensqualität habe. Weil wir sind natürlich soziale Wesen und wir wollen auch Bestätigung haben. Und in Europa sträuben wir uns noch ganz klar. Und das passt vielleicht noch zu Berlin, aber bei Peter Fox hatte vor Jahren mal dieses: Jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden. So, und das ist auch Realität. Also das finde ich super interessant.
Du hast dich ja viel mit dem Thema Mensch-Maschine-Interaktion irgendwie beschäftigt. Würdest du der Aussage zustimmen, dass es durchaus eine menschliche Sehnsucht nach Maschinen mit einem gewissen menschlichen Antlitz gibt, was vielleicht nur sowas mit dieser Tamagotchi-Idee irgendwie begonnen hat?
Absolut. Also wie gesagt, in Asien sieht man es jetzt schon. Es gab jetzt verschiedene Medienberichte, die aber auch im Kontext der IFA und auch in anderen Messen aus Asien berichtet haben. Da sind verschiedene Roboter langgelaufen und man sah es auch, dass es eben in dem Fall, oder man konnte es noch sehen, dass es zwei Menschen waren. Und alle haben natürlich so ein bisschen: Wow, das sind jetzt Roboter, wir sind in der Zukunft, jetzt sehen sie aus wie wir. Aber es ist nicht mehr weit bis dahin. Und die Asiaten, meiner Meinung nach, werden das als Erste realisieren. Wir werden erstmal noch skeptisch sein, vielleicht 10 Jahre. Und dann fangen wir aber an, das zu adaptieren. Weil ich habe vor 5 Jahren schon eine sozusagen Doku mitgemacht mit dem WDR. Und da ging es darum, dass ein Mann mit seiner Puppe zusammengelebt hat. So, und das ist eine...
Ich glaube, das kenne ich.
Das ist ein ja, und das ist ein Basislevel an... Vielleicht aktuell sagen wir noch, das ist jetzt was sehr, sehr Außergewöhnliches vielleicht. Mhm. Und vielleicht nicht gar nicht so wertend zu sein. Aber wenn wir erstmal verstanden haben, dass es die Möglichkeiten gibt und dass ich damit auch zufrieden bin, dann wird das mehr skalieren.
Also ich habe ja auch in Texas, Austin, auf der South by Southwest gab es auch so Companion-Roboterköpfe. Die saßen dann wirklich auch, konnte man auf den Tisch setzen, sah aus wie so eine Kopfbüste und hatte ein menschliches Antlitz, war so ein bisschen Platine zu sehen und die haben tatsächlich irgendwie wie so eine Maske und haben dann mit einem irgendwie Smalltalk gemacht beim Frühstück.
Ja.
Aber wir haben aber auch Minenroboter.
Oder Schachspielen.
Ja.
Also verschiedenste Interaktionen, wo man einfach das Gefühl... Also
ja. Ich glaube, man vergisst das auch nach einer Weile, dass es eine Maschine ist, wenn man diese Interaktion halt wirklich auch spürt und da so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt, ne? Also über so eine gewisse Weile. Wir vergessen ja alle ganz oft, dass wir mit Technologie interagieren. Aber gehen wir mal zurück zum Care-Solution-Bereich. Das ist ja auch von Entrance Robotics ein ganz wichtiger Bereich. Ihr habt ja auch gesagt, ihr seid die Entwickler von Solutions für eine zukunftsfähige, gute Care-Situation für die Menschen. Wir haben ja jetzt, glaube ich, 115.000 offene Pflegestellen in Deutschland gerade aktuell. Könnte man die jetzt schon mit Robotern besetzen? Und wie viele bräuchte ich dann? Bräuchte ich dann weniger? Oder?
Also es ist auf jeden Fall aktuell mit dem, was wir technologisch hier jetzt quasi vor Ort haben, eine additive Technologie. Das heißt also, das, was wir jetzt machen würden, wäre, dass wir erstmal auch für die Pflegekräfte, die wir jetzt noch haben und die auch hart arbeiten und alle Medical Professionals, dass wir quasi Technologie schaffen, die Zeiträume schafft. Das heißt, in der Zeit, wo wir als ein Beispiel von den Senioren zum Beispiel ein Gruppenprogramm haben und eine Person hat aber das Problem mit dem Essen gehabt oder muss auf Toilette,
trinkt nicht genug,
all diese Dinge. Man hat also Möglichkeiten, sich fokussiert, um jemanden zu kümmern. Und das ist halt, glaube ich, etwas, was wir durch Pepper oder durch Service-Robotik oder durch einfach gute digitale Prozesse, also die einfach intelligent Dinge erkennen, also so Ambient Assisted Living, Smart Facilities, wo das Gebäude auf mich reagiert.
Roboter,
so,
die Bewegung unterstützen oder Hebe-Roboter oder
genau.
Ne, zum Beispiel auch ja im Reha-Bereich habt ihr ja, glaube ich, auch einen Roboter entwickelt, der einfach auch so ein bisschen diese von den Menschen diese Last abnimmt, dass man wirklich ja schwere Menschen auch heben muss. Also ich kenne das ja auch noch aus meinem Pflegebereich oder Rehabilitation von Querschnittsgelähmten. Das ja, sind ja wirklich ganz harte.
Genau, das ist ein wichtiges Thema. Also zum Beispiel Neurorehabilitation. Morgen ist ja im Kontext auch hier die Big Bang Health. Das heißt, da werden wir auch den, das Lustige ist ja, ist halt Robert, der Roboter. Wir bringen den gerade, also wir haben ihn nicht selbst entwickelt, sondern wir bringen ihn gerade aus Dänemark rein, weil Dänemark
ist. Und der ist dabei ist morgen?
Ja, der ist morgen dabei.
Kann man sich anmelden.
Genau.
Super. Wenn Herr Lauterbach nun sagt, also wir sind ja jetzt bei Herrn Lauterbach nicht mehr bei Herrn Spahn, ich mache das. ich bestelle jetzt Companion-Roboter für Pflegeeinrichtungen, die übernehmen gewisse Aufgaben. Ich brauche, sagen wir mal, 50-50, 70.000. Können wir die denn jetzt schon produzieren und auch bezahlen? Du hast ja gesagt, es ist ein bisschen schwierig mit dem Geld.
Ja gut, wenn Herr Lauterbach sagt, er möchte das gerne und ich hatte das jetzt interessanterweise mit, wir hatten einen kleinen LinkedIn-Austausch dazu, weil es gab eine Statistik über das Thema, dass in den letzten oder in den letzten 12 Monaten quasi 1000 Pflegeeinrichtungen und stellte sich dann raus, als auf einmal die Kommentare reinkamen, dass es viel mehr sein müssen, die alle geschlossen wurden oder insolvent gegangen sind, dann ja, da wurde nämlich der Ruf ganz groß in Richtung Herr Lauterbach oder teilweise vielleicht auch Herr Habeck, dass man sagt, ja okay, wir brauchen eine Sondergruppe dafür. Da ist ja auch gerade auch schon eine Sondergruppe dran, die aber noch Monate tendenziell arbeitet. Und dann brauchen wir
Monate
dafür...
Monate sind ja wenig bei uns
ist in der deutschen... schnell, genau.
Ja, das ist stimmt. Sehr schnell. Also bin ich ja schon sehr vielversprechend.
Und dann brauchen wir die Initiative auch finanziell. Also das heißt, also subventionierte Technologie für die Pflege, weil ja, die Pflegeeinrichtungen haben das nicht. Da gibt es keine Option und wir haben in den letzten 8 Jahren sehr viel mit Fördertöpfen gearbeitet. Das heißt, immer wenn es in einem Föderalismus-System natürlich, wenn es pro Bundesland irgendetwas gab, dann hat man da hart dran gearbeitet. Aber es waren wirklich auch harte Jahre da, Projekte erfolgreich abschließen zu dürfen.
Und haben wir genug Produktionskapazitäten?
Das, also da sehe ich nicht das Problem, weil das ist einfach am Ende etwas, dass sobald man das Potenzial sieht, ich meine, das ist ja quasi eigentlich in jeder Industrie so, dann kann man das schaffen.
Auch in Deutschland?
Auch da, ja.
Oder müssen wir das aus Japan oder China importieren für die Autos?
Wir leben in der globalisierten Transformationsprozess, das sehen wir jetzt gerade bei VW, Daimler und ich glaube, da würde man aber auf jeden Fall Wege finden. Und wir müssen eben so den... Ja, wir müssen ganz klar sagen, was hat im Moment Priorität? Ob wir unbedingt hier in Deutschland produzieren müssen, aber dann dauert das vielleicht noch 10 Jahre?
Absolut nicht. Also oder, es geht ja um die Lösung des Problems und das ist ja wirklich akut, aber es ist ja schon sehr lange akut.
Ne? Absolut.
Also deswegen finde ich es wirklich toll, dass du von Monaten sprichst. Wir machen uns gleich mal eine Wiedervorlage, damit wir das Thema nochmal aufgreifen können.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Oliver, wir wollen auch über rechtliche Sachen sprechen.
Unbedingt. Und zwar, also welche rechtlichen Beschränkungen gibt es aktuell noch im Einsatz von Robotik im Gesundheitswesen? Also Companion, also sprich Gespräche führen, Essen bringen, Haken hinter. Kann man alles irgendwie gut nachvollziehen. Aber wie sieht's aus, wenn es um die Verabreichung von Medikamenten geht oder im Legen von Infusionen oder Ähnlichem oder so? Ist das möglich in Deutschland oder der Europäischen Union aktuell?
Also aktuell müssen wir dafür aber, also ja, das stimmt, wir müssen noch sehr, sehr viel Grundlagenarbeit machen im Bereich Compliance und Legal Topics. Aber es ist einfach so, dass es fängt jetzt, also ich gehe noch nicht mal in Richtung Infusion und ich gehe noch nicht mal in das Verabreichen von Medikamenten, weil da natürlich extrem viel dran hängt. Aber es ist auch schon so, dass es gerade im Bereich Blistering zum Beispiel, war ich jetzt noch vor 2 Monaten bei einem Anbieter, der dafür einen kompletten personalisierten Abfüllmechanismus mit viel Robotiktechnologie geschaffen hat, so dass jeder quasi auch wirklich genau die Blister bekommt, die für ihn gedacht sind, weil es da eben auch extrem viele Probleme gibt. Also erstmal mit den Kosten von den Pharmakonzernen, die das vielleicht nur in anderen üblichen Chargen produzieren. Das ist in Amerika scheinbar noch anders. Und dann natürlich mit der Falschmedikation. Also das unabhängig von Robotik sowieso aktuell schon sehr stark passiert. Und wir wollen natürlich dahin. Aktuell ist aber die Tendenz erstmal in die Richtung, dezentralisieren, das heißt also mehr Robotik oder automatisierte, also wie China jetzt zum Beispiel, das ist aber ein ethisches Thema. Ich hatte zum Beispiel übrigens auch schon in dieser Art chinesisches fast vollautomatisiertes Krankenhaus eine Live-Schaltung.
Ich stelle mir das so vor wie diese Etapp-Hotels. Kennst du die aus Frankreich, wo man da in so Waben liegt und sind ja auch keine Menschen mehr und dann sind das vielleicht so Kabinen, in denen man liegt und wird dann betreut. Erzähl mal, wie war das da? Oder konntest du da was sehen?
Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass die mit der Live-Stimmung da gibt es in Europa, in Deutschland definitiv ethische Diskussionen darüber, weil die Menschen die Prozesse sind sehr, sehr weit optimiert. Wie du schon sagtest, es gibt dann vielleicht nur 4 Personen, die das maintainen. Es fahren Roboter rum, die zum Beispiel mit Geruchssensorik testen, ob die Windeln voll sind. um das mal ganz essentiell zu sagen, was passiert, wenn wir das tun? Und der menschliche Faktor, der fällt natürlich dann sehr, sehr stark raus. China macht ja, das rigoros, also
das,
klar.
Das ist ja schon an diesem Verhältnis, ne? Roboter genau. versus menschliche Pflegepersonal. Also das ist ja wirklich krass. Also,
Füttern zum Beispiel auch.
Könnt ihr jetzt nochmal ausrechnen, also, aber das möchte ich jetzt hier lieber nicht machen.
Nee. Also es ist, deswegen sage ich, es ist schon viel möglich. Ja. Und rückblickend zu dem Thema, was ist regulatorisch im Moment noch ein Problem? Erstmal, selbst beim Reden, selbst beim Unterhalten mit Large Language Models wie ChatGPT oder anderen Vertretern, ist natürlich DSGVO immer wieder komplett vorhanden. Das heißt also, wir wollen keine Cloud-Struktur nehmen. Wir sehen aber, dass zum Beispiel hat man jetzt an Aleph Alpha gesehen aus Heidelberg. Aleph Alpha ist also mit ihrem eigentlichen Ansatz, ein kompetitives Modell zu schaffen, gescheitert. Und jetzt müssen wir aber trotzdem die ausländischen nehmen. Aber wir reden über DSGVO. Das heißt, wir wollen die alle in Frankfurt gehostet haben oder on-premise lokal.
Welche Forderungen hast du in dem Kontext irgendwie an die Politik in Deutschland / in der Europäischen Union?
Also am Anfang steht für mich ganz klar Aufklärungsarbeit, weil ich habe mit vielen Krankenhäusern zu tun gehabt, wo alte eingesessene IT-Teams und Datenschutzbeauftragte oder berufene Datenschutzbeauftragte waren, die erstmal generell eine sehr blockierende Haltung dem entgegenbringen. Deswegen fand ich das mit der Statistik sehr, sehr interessant und da dann weiterzugehen. Und ich will es gar nicht so weit ausformulieren, weil das ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema. Aber wenn wir zum Beispiel in Richtung Roboterarme gehen, die manipulieren können, also eine Tür öffnen können, die können mir ein Glas Wasser bringen, sie könnten aber auch das Messer nehmen und mit dem Messer mir etwas antun. Das sind halt alles Dinge, die sind alle sehr kritisch. Und in Deutschland haben wir die Haltung, und das muss ich als Geschäftsführer zum Beispiel, wenn wir Installationen machen von Robotik, machen wir teilweise auch in Werkstätten zum Beispiel für Menschen mit Behinderungen, die müssen eigentlich 100% sicher sein. Also immer mit verschiedensten Sicherheitskonzepten, redundant überprüft und. Und wenn aber ein Roboter hier sich jetzt bewegen würde und er könnte uns aber Dienste erbringen, dann müsste man darüber nachdenken, wie könnte man das überhaupt darstellen, dass man das absichern kann. Wenn ich mich spontan bewege, wenn ich Aggressionen habe und. Also es muss quasi immer instant ein Schutzmechanismus der kompletten Abschaltung da sein. Und das ist einfach schwierig. Ist in vielerlei Hinsicht auch, versteht man das, weil ein Roboterarm kann sehr viel Kraft aufwenden. Aber es gibt sehr viel Funktionalität, die wir sowieso in den nächsten 10, 15 Jahren brauchen werden.
Aber dann ist auch die Frage, was ist der Moment, wo er abgeschaltet wird und warum? Mhm. Und das müssen wir ja auch wieder definieren als ethische Grenze, Red Flag oder Schutz einer Gruppe vor Einzelnen. Es gab ja auch wirklich sehr diskussionswürdige Fälle auch mit autonomen Fahren und so weiter, wo dann ja am Ende des Tages auch sich die Gerichte daran abgearbeitet haben und gesagt haben, es ist keiner schuld. Ja?
Ja.
Also es ist weder der Hersteller schuld, noch der Fahrer, noch der noch die Software oder was auch immer, noch die KI. Wie ist es denn dann bei einem Roboter, der, was weiß ich, der mobilisierten Patienten und der fällt hin?
Ja, das ist genau deswegen, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Hätte ich sonst selbst auch mit reingebracht, wo ich sage, ja, bei der autonomen, im Automotive-Bereich, beim autonomen Fahren sehen wir das. Weil wir natürlich dazu tendieren, wir müssen auch da alle Möglichkeiten mit abdecken. Und dann kommen Personen hin und legen 15 Stoppschilder um das Auto und gucken, was passiert. Das ist interessant für uns, weil wir natürlich gerne experimentieren und spielen. Das dekonstruiert aber natürlich das, was wir eigentlich schaffen könnten mit der Technologie. Und es ist das Gleiche. Der Roboter müsste, was vielleicht mit Large Language Models aktuell dann mehr und mehr geht, wie gesagt, mit dem Figure One, dem Roboter, der jetzt lang Schritt für Schritt bei BMW arbeitet, geht es in die Richtung. Also man hat einen mobilen, humanoid aussehenden vielleicht Roboter, der sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten mit sich bringt. Und der muss ja quasi genau wie wir immer wieder versuchen einzuschätzen, was passiert hier gerade.
Absolut, gutes Thema. Und zwar, wir sind schon ein bisschen bei den ethischen Fragen gewesen. Und diese Frage stellen wir uns sicherlich auch ganz anders als in China. Machen wir doch mal so einen kleinen Ausflug in die Philosophie. Also aus philosophischer Sicht könnte die Tugendethik, wie sie Aristoteles beschrieben hat, gut auf künstliche Intelligenz auch angewandt werden. Die Idee dahinter ist, dass eine Maschine durch viele Beispiele lernen kann, was für Menschen ein gutes Leben ausmacht und dieses Wissen dann in anderen Situationen anwenden kann. Somit können Roboter so entwickelt und programmiert werden, dass sie Entscheidungen treffen, die sich an den moralischen Idealen der Menschen orientieren und tugendhaftes Verhalten fördert. Ist das aus deiner Sicht realistisch oder anders gefragt, wer hat eigentlich die Hoheit über den Wertekodex von Robotern?
besonders im medizinischen Bereich.
Im medizinischen Kontext,
also
absolut.
Zum Beispiel auch über, welches Leben ist schützenswert, wann ist es auch ethisch eigentlich nicht vertretbar, jemanden zum Beispiel weiterleben zu lassen, weil wir, der Roboter oder wir in unserem gesamten Denken das vielleicht als nicht lebenswert einstufen würden, wie auch immer. Also gibt es ja ganz viele Fragen. Und wir sind ja immer die Menschen, die den Roboter füttern. Mhm. Also es ist ja und bleibt ja so.
Also ich finde das, also ich finde es gerade, also es mit der Hoheit und welches Wertesystem dahinter steht, ist sehr, sehr interessant. Weil wir, also klar, wenn wir auf Aristoteles gehen, wir befinden uns aber trotzdem so ein bisschen in der Wiege der Menschheit aus europäischer Sicht. Also so ein bisschen Mittelmeerraum und. Wenn wir aber in Richtung Kultur und auch Historie im asiatischen Raum gehen, China zum Beispiel, dann gibt es da natürlich ganz andere Entwicklungen und auch ganz andere Werte, die sich entwickelt haben oder die interpretiert wurden. Ja. Also da ist es zum Beispiel, ich habe darauf jetzt sozusagen, wer sollte das tun, ich maße es mir zumindest auch nicht an, keine direkte Antwort. Ich weiß nur, das ist, und da war ich bei verschiedenen interessanten Diskursen schon dabei, was Europa quasi langfristig machen muss. Und das ist, dass wir, oder unsere Chance im Vergleich zu den KI-Champions, Indien, China, USA, dass wir schauen müssen, dass wir uns positionieren im Bereich Wertesystem. Das heißt, eine Option wäre zum Beispiel, dass man eine KI schafft, die eine Art europäisches Wertebewusstsein hat. Damit hätten wir ein Asset. Damit das wäre so ein USP, wo wir sagen, okay, das werden die anderen uns nicht geben, weil wir haben nicht das Training, was wir durchführen, oder wir investieren nicht das Geld. Wenn wir aber das dann langfristig machen, dann hätten wir im Bereich Pflege vielleicht eine Person, die sich nach dem europäischen Wertekontext verhält. Und darüber können wir reden. Global nicht.
Da gibt es ja auch schon Rahmenbedingungen und ethische Normen. Das ist super spannend. Das würde dann aber bedeuten, dass die KI, die ein Roboter steuert, immer kulturell auch angepasst sein muss. Aber die Hardware ja eigentlich nicht. Ne? Also wir könnten ja trotzdem Export-Champion werden mit der Hardware.
Genau, hardware-technisch ist, also das ist auch, genau, also von der Hardware.
Vielleicht sehen die dann ein bisschen anders aus.
Recheneinheiten, ne? GPUs, wie auch immer, also KI-Chips, die wir da irgendwie nutzen wollen, das ist alles relativ offen. Da sind wir eigentlich auch teilweise gut aufgestellt, weil ich bin ja auch viel mit den Forschungseinrichtungen im Austausch. Aber gerade bei dem Thema mit der Interpretation und mit dem Lernen und sich weiterentwickeln. Also ich weiß, dass es hier in Berlin zum Beispiel auch ein sehr interessantes Google-Projekt gibt, das PalmI-Projekt, wo der Roboter durch die Küche fährt, und wenn ich ihm sage, bring mir bitte die Chips, was ja auch Senioren dann zum Beispiel gerne machen können.
Und dann sagt er, nee, ist nicht.
Genau, was Gesundes, bring mir bitte eine Gurke, so irgendwie so. Dann wird das natürlich Sinn machen. Also, aber am Ende ist es so, diese Lösung und auch das Trainieren kommt aktuell nicht aus dem Zentrum von Europa. So, und da muss man natürlich sich sehr viel... Ja, wir müssen es diskutieren, ganz einfach.
Ich finde deinen Vorschlag sehr gut, zu sagen, wir können es als Europäer damit positionieren, Roboter zu schaffen und so zu erziehen, dass sie auch einem europäischen oder vielleicht auch einem übergeordneten Wertesystem irgendwie gehorchen. In dem Kontext die Frage an dich, welche Art von Gesundheitsdienstleistungen sollten deiner Meinung nach, oder vielleicht habt ihr das auch im Unternehmen diskutiert, idealerweise niemals von einem Roboter ausgeführt werden, oder wo braucht es einfach dann doch vielleicht menschliche Sensibilität, die ein Roboter vielleicht zum jetzigen Vorstellungsvermögen oder Grad noch nicht haben kann, vielleicht irgendwann mal in der Zukunft. Aber wo seht ihr aktuell so Grenzen, oder wo habt ihr Grenzen definiert?
Genau, also um das mal positiv auszudrücken von der Transformation, weil es ist natürlich sehr viel dystopisch auch möglich. So, und das ist unser Ziel und Ideal wäre, dass wir natürlich, es ging ja so ein bisschen auch durch die Medien, das war ein kleines virales Zitat zum Thema Robotik und Large Language Models. Ich hätte ganz gerne, ich glaube sinngemäß war es so, ich hätte ganz gerne, dass die KI für mich dann eben wäsche und aufräumt, und ich habe Zeit für meine Texte und meine Philosophie, aber es ist jetzt andersrum. Jetzt schreibt ChatGPT meine Texte und so weiter. Ich krieg's nicht mehr ganz genau hin, wie es jetzt wortwörtlich war, aber und das Ziel wäre eigentlich, dass wir, wie zum Beispiel morgen auch zu sehen, mit dem Thema Reha-Robotik, dass wir einen Roboter haben, der repetitive Tasks macht, die ich zum Beispiel auch brauche. Also wenn ich ein neues Knie oder ich hatte einen Unfall mit Wirbelsäule, die beschädigt wurde, dann brauche ich tendenziell bei manchen Sachen per Exoskelett oder per Roboter sehr viele Repetitions. Und aktuell wenn man jetzt nicht unbedingt Privatpatient ist und man ist Kassenpatient, dann wartet man ganz lange drauf, bekommt vielleicht manche Sachen, aber auch nicht, tendenziell nicht so viel. Also das, womit wir im Moment bearbeiten, ist, dass man sagt, man kriegt vielleicht dann 20 bis 25 Wiederholungen, man bräuchte aber eigentlich 100. Und der Roboter kann das eben ohne Ermüdungserscheinung machen. Das heißt, der Ansatz wäre ganz klar, überall da Robotik zu bringen, einzusetzen, die diese ganzen Entlastung, also körperlich schweren Arbeiten auch machen. Und der Mensch kann sich dann, und das ist ja die Hoheit, die wir uns aktuell noch anrechnen. Und ich sage das bewusst kritisch, weil da kann man philosophisch und ethisch lange drüber reden dann am Ende. Und man landet am Ende, was ist der Mensch so ein bisschen, dass man sagt, ja, wir wollen die emotionalen Täter, die Zuwendung, das Gespräch, die auch mit viel Gefühl und vielleicht auch mit Körperkontakt irgendwie zu tun haben, das wollen wir haben. So, weil wir das aus europäischer Sicht aktuell nicht wollen, ganz klar.
Ja. Aber ist es nicht auch dann, also wir müssen ja auch nochmal über Geld sprechen, ne? Also ist es nicht dann auch, wenn ich zum Beispiel an Rehabilitation denke und an die Dinge, die man auch verschrieben bekommt, Krankengymnastik oder eine Reha, 3 Wochen, ne, wird man dann so weit rehabilitiert, dass man nach Hause gehen kann, ist es dann nicht auch ein totaler Effizienzgewinn, wenn du jetzt sagst, ein Roboter kann natürlich ergänzend auch noch weiter meine Reha unterstützen, auch vielleicht also natürlich leitliniengerecht und auch nicht fehleranfällig, dann hätten wir doch im Prinzip eine bessere medizinische Versorgung und würden aber im Prinzip nicht zusätzlich, also außer die Anschaffung des Roboters natürlich, nicht zusätzlich Kosten für und Ressourcen konsumieren im Gesundheitsbereich. Das ist doch sicherlich auch ein Ansatz, den Robert dann macht. Oder heißt euer Reha-Roboter Robert oder?
Genau, also genau, Robert, wir bringen ja aus Dänemark, aber in deutscher Sprache, also Robert, natürlich immer sehr interessant, weil so ein bisschen genau Robert so konnotiert ist. Das ist ein Ansatz und das Interessante ist ja, dass, also ich bin ja jetzt, klar, du hast mich auch so mit als von Entrance Geschäftsführer, aber ich existiere ja in dem Kontext der United Robotics Group und bin in der größeren Gruppe eben Director for Health and Care. Und neben Robert ist es so, dass wir von der United Robotics Group eben auch Laborautomation machen. Das heißt, da ist es so, dass ein gut automatisierter Prozess zum die sozusagen Pipettieren oder zum Befüllen der Zentrifuge oder also gerade für Blutanalysen in der Corona-Zeit, da wollte keiner am Wochenende oder in den Nachtschichten arbeiten. Und viele, also Notfallkrankenhäuser, wie gesagt, da bin ich jetzt für diese Laborautomation nicht der hundertprozentige Fachmann, aber es wurde immer gefragt, wie ist das mit dem Thema, wie kann ich das automatisieren? Und ich habe kein Personal, ich bin aber im Notfallkrankenhaus, ich brauche diese 24 Stunden Blutanalyse. Und wir haben durch in der Kooperation auch mit Siemens Healthineers und, haben wir ein System geschaffen, wo man sagt, ja, jetzt können wir hier einen Roboter entweder in einem bestehenden Labor arbeiten lassen, der kann die Zentrifuge bedienen, der kann die verschiedenen
Angriffe
bedienen.
Und das gab es vorher noch nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass man in so Laboren durchaus auch schon so wenigstens so Roboter bei diesen Pipetten so rumfahren sah, aber das ist dann noch wahrscheinlich eine Advanced-Diagnostik, die ihr dann da, die ganze Wertschöpfungskette wahrscheinlich dann bedient. Ja. Okay.
Es gab also primär auch so Zellen. Also es gab viele, haben so Blackboxes gebaut. Da ist der Roboter eingezäunt und er arbeitet für sich. Und unser Ansatz ist das Ganze, dass wir es mobil haben. Das heißt also, dass wir, also werde ich auch morgen auf dem Big Bang Health mit präsentieren, zumindest in der Speech, dass man sagt, ja, wir haben einen Roboter, der kann in das Labor reinfahren, mit KI sich manövrieren und kann dann anfangen zu helfen. Das heißt also, ich habe eine
Koexistenz. Also wie ein Labormitarbeiter.
Genau. Aha. Und ich muss nicht vielleicht zig hunderttausende Euro investieren, um das Ganze umzubauen, sondern ich habe ja auch viele Dinge wie Zentrifugen und andere Geräte, die ich ja schon nutzen möchte.
Ja, okay. Und wenn ich jetzt, also auch nochmal zum Geld zurück, wenn ich jetzt als Krankenhaus oder Pflegeeinrichtung Roboter einsetzen möchte, wie wird das bezahlt? Also ist das ein Leasingmodell? Muss man das kaufen? Wer bezahlt das? Wer übernimmt die Kosten? Wie sind eure Pricing-Modelle? Also was kostet so ein Pepper?
Pepper ist im Moment, also es hat sich ja jetzt auch in den letzten Jahren verändert, weil natürlich alles ist irgendwie so ein bisschen nach oben gegangen, sind wir jetzt bei 20.000 Euro.
Okay.
Und es ist aber so.
Hat sich das amortisiert oder kann man sowas sagen, also wie man sich das amortisiert?
Bei Pepper ist das relativ schwierig, weil Pepper ist immer eine Investition in Richtung, Ergotherapieunterstützung, aber auch Mental Health. Und Mental Health ist im Moment ein Thema, was natürlich stark noch diskutiert wird, aber in welchen ROI-Kontext bringe ich das Ganze?
Wie kann ich die Effizienzsteigerung zum Beispiel beweisen, ne, über Studien?
Ja, und das ist für die Zukunft sehr wichtig. Wir müssen mehr, also wir haben gerade in Richtung Burnout-Raten, Altersdepression, all diese Themen oder Demenz-Themen, also auch Demenz und All das nimmt zu in unserer alternden Gesellschaft, wie wir dann mit Mental Health umgehen, damit wir daran arbeiten und das auch bewerten können vom Geldfaktor her.
Ja. Okay, 20.000 haben wir mal so eine Hausnummer.
Genau. Ach so, und wichtig ist, der Trend ist ganz klar in Richtung RaaS, also Robot as a Service. Also die meisten kaufen das nicht mehr, sondern man geht wirklich, sagt, okay, ich hätte den Roboter gerne für 2 Jahre und dann habe ich pro Monat einfach einen Switch zu Operativkosten.
Okay, letzte Frage, bevor wir nochmal zum Quiz kommen. Ich bin ja bekanntermaßen auch Krankenschwester und habe ja auch viel während meines Studiums noch auf Stationen Nachtdienste gemacht. Und es waren auch häufig geriatrische Stationen und ich hatte so verrückte Aufgaben, wie durch die Zimmer gehen und gucken, ob alle ruhig sind. Und aber auch, was ich damals gar nicht hinterfragt, aber war heute auch, wenn wir jetzt nochmal über Blister und Medikamenten, Bereitstellung und so sprechen, wir haben das ja alles nachts gemacht. Ne? Wenn ich mir jetzt mal so jetzt und in Zukunft eine geriatrische Station vorstelle, wo sind da überall Roboter dann im Einsatz? Also kannst du auch ruhig ein bisschen in die Zukunft schauen. An welchen Stellen ist das realistisch? Wenn man sich mal so den Alltag auf einer Krankenstation
Soziale Interaktion und Aktivierung, dann natürlich auch bei bettlägerigen Patienten einfach das regelmäßig Wenden, was ja auch gerade also für Wundtherapie, genau, und all diese Dinge, das ist sehr, sehr wichtig und da kommt auch mehr, weil das ja auch sehr stark auf das Pflegepersonal auf den Rücken geht. Ja. Dann kommt natürlich sowas wie allgemeine Sachen.
Mobilisation,
wahrscheinlich. Genau, das zum Beispiel auch natürlich im Bereich Therapie.
Da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war wirklich immer Schwerstarbeit, ne? Also.
Genau, also Sozial, Therapie, dann das Umlagern in dem Bereich.
Das ist mit Medikamenten da austeilen und das hatten wir ja jetzt schon. Also nicht jetzt, aber vielleicht in Zukunft oder Infusionsbeutel vorbereiten, Antibiotikatherapien. Ja. Ist, glaube ich, sogar manchmal sicherer, als wenn das so Pflegefachkräfte nachts um 4 unter der Abzugshaube so zusammenstellen. Genau, also so ist ja die Realität. Ne? Also man steht da ja wirklich und macht dafür 30 Patienten damals noch die Tabletten fertig.
Genau, das muss halt jetzt mit diesem System, von dem ich gerade berichtet hatte, dass es doppelt oder mehrfach abgesichert ist durch immer wieder regelmäßig QR-Code-Scanning, sodass immer wieder sichergestellt wird, dass es jetzt genau richtig.
Und diese Interdependenzen natürlich auch zwischen den verschiedenen Medikamenten.
Also das heißt, also da Medizin ab, also das Blistern und Geben, Essen, Füttern, Waschen ist auch ein Thema, was kommt. Ja, genau. Das ist genau die Reaktion.
Nächtliche Rundgänge, Kontrollrundgänge.
Das sowieso, das gibt's jetzt schon. Also das
sind aber das ist dann so Videokamera, das ist jetzt nicht unbedingt so ein Roboter, der.
Nee, auch Patrouillierroboter, also das ist ein hartes Wort, sondern, das ist natürlich ein hartes Wort. Es geht so ein bisschen um den Praxisbezug, aber bei Demenzpatienten.
Gut, dass wir vorher gesagt haben, man darf nicht nur klatschen, nicht Buh sagen.
Ja, genau, gut, dass wir es angesprochen haben. Aber bei Demenzpatienten ist das zum Beispiel sehr wichtig, dass diese natürlich dann in ein Gespräch verwickelt werden. Und hier gehen wir in Richtung KI. Wie kann ich dann persönlich ansprechen? Worauf spreche ich vielleicht an? Wenn es vorher dann klar war, dass die Person, die hatte mal einen Hund und die kann ich dann auch nachts, wenn sie verwirrt da rumläuft, vielleicht doch versuchen, mit dem Thema dann zu triggern, dann ist das etwas, was trotzdem emotional abholt. Das heißt, die Person hat weniger psychischen Stress, weil sie eher vielleicht sehr positive Themen hat, die wir ansprechen können.
So, bevor Andrea gleich die letzte Frage stellt, kurze Killerfrage an dich, Alexander, von mir. Angenommen, bei dir steht eine OP an, das Krankenhaus bietet dir 2 Optionen an, ein erfahrener, humaner Chirurg oder ein OP-Roboter, wie es zum Beispiel Da Vinci auch schon anbietet. Wofür entscheidest du dich persönlich, Mensch oder Maschine?
Also Da Vinci ist ein gutes Beispiel. Ich bin auf jeden Fall pro auch Maschine, weil Da Vinci wird ja zumindest aktuell noch remote gesteuert. Aber wenn mich jemand von der Mayo Klinik oder was auch immer operieren kann, bin ich natürlich dabei. Langfristig sehe ich es aber so, dass zum Beispiel beim MRT-Aufnahmen, das Uniklinikum Essen macht das ja aktuell schon, dass man dieses ganze KI-assisted. Also was ich auf jeden Fall als Pre-Stadium quasi zu diesem ich werde vom Roboter operiert haben möchte, ist, dass lass uns KI in die Evaluation oder in das Review bringen und dann immer wieder schon mal eine Empfehlung aussprechen, die wir nochmal hinterfragen können als Mensch, damit wir die Kontrolle halten. Aber ich möchte von großen Daten, ich möchte davon profitieren.
Es ist ja auch rechtlich noch gar nicht erlaubt, ne? Also dass eine KI beziehungsweise auch ein Roboter völlig autonom im Gesundheitsbereich medizinische Therapien ausführt. Ist das richtig oder bin ich da nicht mehr up to date?
Genau, also sobald wir in die juristische Tiefe eintauchen, okay. Ich kann auf jeden Fall teilen, dass wir von einem bekannten Forschungsinstitut aus Aachen hatten wir eine Anfrage zum Thema Entfernung, also automatische Entfernung auf Millimeterbasis von Krebs. Gewebe. Da geht es so immer um den Kiefer und es ging hier so ein bisschen darum, dass man sagt, ja okay, wie könnte man daran arbeiten, dass das automatisch entfernt wird? Und da kann ein Mensch pro Schicht gar nicht die Entscheidung treffen. Das heißt, es passiert in Millisekunden und es führt aber dazu, wenn man das so machen würde, das ist der positive Effekt, dass man viel weniger Gewebe verlieren würde. Und da, deswegen sage ich ganz klar, ja, wenn das natürlich als Technologie mir Vorteile bringt.
Ich bin bei dir.
Also da haben wir auf jeden Fall, finde ich, total viele konstruktive Ansätze, die ja auch total einleuchten. Also gerade im Minimal-Operativbereich oder Neurologie, Neurochirurgie kann ich mir das auch vorstellen, wo es wirklich auch um Gewebeerhalt und so weiter geht. Und jetzt habe ich noch zum Schluss wieder ein Quiz, Fakt oder Fantasie. Da bin ich mal gespannt, ob wir jetzt so das Mindset so geöffnet haben, dass jetzt die meisten Leute aufzeigen und sagen, das ist Fakt. Wir sind in Japan. Ihr dürft dann alle mit Fingerzeig sagen, wenn ich frage. In Japan gibt es ein Café, in dem Roboter remote von Menschen gesteuert werden, die aufgrund von physischen oder psychischen Einschränkungen das Haus nicht verlassen können. Die Roboter bedienen die Gäste, also über Avatare dann, während die Menschen sie von zu Hause aus steuern und auch Gespräche führen. Wer sagt, das ist Fakt? Das ist die Hälfte ungefähr?
Noch mal bitte. Oh, ich würde sagen.
Ey, da haben wir ja schon was bewirkt.
Sieht besser aus.
Fast drei Viertel, würde ich sagen.
Ja. Und du?
Ich hebe auch die Hand, sehr positiv.
Oliver, du weißt es ja.
Das ist zu einfach.
Tatsächlich ist das korrekt. Im Dawn Avatar Robot Café übernehmen Roboter das Bedienen, gesteuert von Menschen mit Behinderung, die dadurch aktiv am Arbeitsleben teilnehmen können und auch vor allem Geld verdienen und einen Purpose und eine Bedeutung in ihrem Leben haben. Das finde ich irgendwie ein total konstruktives Ende von unserer Debatte, wo man da hier ethisch auch nochmal einsteigen könnte, glaube ich. Und also wenn ich jetzt nochmal so ein, zwei zusammenfassende Sätze aus unserem Gespräch jetzt rausfiltern sollte, was mir im Gedächtnis geblieben ist, finde ich das toll, dass wir diesen European USP so toll rausgearbeitet haben, wo wir auch, glaube ich, ein ganz großes Asset haben und in diesem europäischen Markt auch dann natürlich eine Berechtigung, weil Technologie ist ja ein Global Market sehr oft. Insofern ist das sehr vielversprechend und vor allen Dingen auch sinnvoll und notwendig, glaube ich. Und dass wir natürlich noch sehr viel ethische und rechtliche Fragen klären müssen, aber dass wir das eigentlich auch nur übers Tun erreichen werden und über das immer wieder die Grenzen zu erkennen und sie dann zu regeln, was ich auch persönlich, wenn man in dieser Wertedebatte bleibt, auch teilweise wirklich auch aufwägen könnte mit, ist das Leben, das man schützt, indem man einen Roboter zum Beispiel einsetzt, der mich zum Beispiel therapieren kann, wenn kein Arzt da ist. Steht das vielleicht auch höher als der Datenschutz oder die Angst vor Technologie? Aber das ist, glaube ich, noch eine weitere Folge. Ganz herzlichen Dank, Alexander Pröll, für das wunderbare Gespräch. Ganz herzlichen Dank auch an das Publikum für euer Mitwirken. Und wir schalten jetzt wieder um in den analogen Modus und werden uns jetzt dem Dinner zuwenden. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen oder euch. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen uns und noch einen schönen Abend. Mit Open End, habe ich gehört.
Genau, jetzt bist du auch Alkohol.
Ja.
Danke, Alexander. Ganz toll. Cool. Hat Spaß gemacht, ganz toll.
Ja, danke.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.